Gestern ging es mit Äpfeln los, heute geht's mit Sellerie los. Es ist ja so eine Sache mit den guten Vorsätzen. Iststand 29. April 2023. Ist noch etwas übrig von euren Neujahrsvorsätzen? Gesunde Ernährung, mehr Bewegung, mehr Schlaf, weniger Fernsehen, mehr Sport, weniger Schokolade. In den ersten Januarwochen ist das Fitnessstudio in Bamberg, in das wir gehen, immer sehr gut gefüllt. Wo aber wird man sehen, ob eigentlich die guten Vorsätze ernst gemeint sind? Man sieht es, ganz einfache Antwort, an der Supermarktkasse. Da kann man sehen, was uns wirklich wichtig ist. Liegen dort, sagen wir mal, Äpfel, Knäckebrot, etwas Fisch, Salat und natürlich Sellerie? Oder doch eher Chips, Schokolade, Kartoffelsalat und Bratwürstchen? Nun ja, ehe ihr jetzt denkt, dass ich mich im Vortragsthema geirrt habe, genau das nennt Simon Sinek den Sellerietest. Das, was wir auf das Band an der Kasse im Supermarkt legen, das verrät nämlich, was uns wirklich wichtig ist, was wir tatsächlich glauben und worin wirklich unser Warum besteht. Damit sind wir schon mittendrin im Thema. Gestern haben wir Simon Sineks Golden Circle kennengelernt. Und Sinek hat unsere Aufmerksamkeit auf das Why, auf das Warum gelenkt. Wer ein starkes Warum hat, so sagte er, der ist motiviert und der inspiriert auch andere, sich von der Begeisterung anstecken zu lassen und das Beste zu geben. Wir haben dann nach dem Warum der Evangelisation gefragt und nach etlichen Schleifen die etwas überraschende Antwort gefunden, das Evangelium ist das Warum der Evangelisation. Und nun fragen wir nach dem Wie. Und dabei ist es zunächst wichtig zu erkennen, dass die starke Betonung eines Warum das Wie nicht abwertet. Sinek geht ja den Weg von der Mitte nach außen, vom Warum über das Wie zum Was. Und entscheidend ist, dass das Warum mit dem Wie und dem Was in Balance bleibt. Sinek sagt, ein Warum ist erst einmal nur der Glaube. Das Wie beschreibt die Handlungen, die diesen Glauben in die Tat umsetzen. Das Was beschreibt die Ergebnisse oder Wirkungen dieser Handlungen. Und wenn alle drei gut ausbalanciert sind, dann entsteht Vertrauen und ein Mehrwert ist zu erkennen. Und genau da kommt dann der Sellerietest ins Spiel. Was wir tun, verrät eben, was wir tatsächlich glauben und was unser Warum ist. Am Wie wird man erkennen, wie ernst wir das Warum meinen. Wenn wir also sagen, dass wir uns gesund ernähren und mehr Sport treiben, uns dann aber tatsächlich abends mit Chips, Schokolade und Keksen drei Folgen vom Bergdoktor auf dem Sofa reinziehen, dann verrät das Sofa mehr über unser Warum als unsere wohlgesetzten Worte. Wenn wir sagen, das Evangelium sei unser Warum, und wenn wir weiter sagen, deshalb sei uns Evangelisation so wichtig, dann muss man das an unserem Tun auch irgendwie ablesen können. Dann muss Evangelisation zum Beispiel ein zentrales Thema unserer Sitzungen sein. Und man würde an unserem gemeindlichen Jahresplan erkennen, wie wichtig uns Evangelisation ist. Denn dann wird Evangelisation auch zu einer Art Filter für alle unsere Entscheidungen. Unser Ja und unser Nein zu bestimmten Dingen entscheidet sich dann an der Frage, ob wir damit auch evangeliumsgemäß evangelisieren. Und jetzt wäre es schon spannend, einen Moment innezuhalten und darüber weiter nachzudenken, ob das in unseren Gemeinden zu Hause, in unseren Werken und Vereinen so ist, oder ob doch am Ende des Tages die Big Three, die drei großen Dinge der kirchlichen Tagesordnung, den Sieg davon tragen. Finanzen, Personal, Gebäude. Nicht, dass Finanzen, Personal und Gebäude unwichtig wären. Wir haben ja in der Tat komplizierte und weitreichende Entscheidungen zu treffen. Viel Verantwortung. Aber gilt das nicht auch für die Evangelisation? Müsste man nicht sogar so weit gehen zu sagen, ein wesentlicher Grund, warum wir Finanzen, Personal und Gebäude brauchen, ist Evangelisation. Darum sollte dann aber auch Evangelisation mitreden dürfen, wenn wir über Finanzen, Personal und Gebäude entscheiden. Kleine Klammerbemerkung, ich habe manchmal den Eindruck, unsere kirchlichen Diskussionen, gerade weil es gerade alles so knapp wird, gucken auf Finanzen, Personal und Gebäude, als ginge es um Finanzen, Personal und Gebäude. Und als hätten die sozusagen einen Selbstwert. Und Institutionen neigen dazu, sich selbst zu erhalten und sich selbst zum wichtigsten Thema zu machen. Aber sie sind es ja nicht. Sie sind dienend. Sie haben eine dienende Funktion für das, was unsere Aufgabe ist. Eben Evangelisation. Das wäre der Sellerietest für unsere Sitzungen. Und das ist erst der Anfang. Und deshalb müssen wir uns mit dem How, dem Wie der Evangelisation beschäftigen. Und damit wir alle auf demselben Pfad unterwegs sind, das Wie fragt nach der Art und Weise, nach der Kultur und nach den Formen von Evangelisation. The actions we take to realize that belief. Die Handlungen, die wir anpacken, um unseren Glauben umzusetzen. Also gehen wir mitten rein, zweiter Teil. Das Wie der Evangelisation, es geht jetzt um Kultur und innere Werte. Wir kommen jetzt zur inneren Seite dessen, was wir evangelistisch tun. Es geht noch nicht um bestimmte Events, um unser persönlichstes Zeugnis oder um gästeorientierte Gottesdienste. Jetzt geht es um etwas, das man nicht sofort sieht, aber vielleicht umso mehr spürt. Jetzt geht es um den Geist unserer Evangelisation, um den Spirit, die Kultur oder etwas altbacken gesagt, um die inneren Werte. Manchmal, wenn man ein Haus betritt, die Atmosphäre in sich aufnimmt, begrüßt wird, die ersten Minuten zu Gast ist, spürt man es, welcher Geist in diesem Haus regiert. Man spürt es eher, als dass man es in Worte fassen könnte. Und es kann sein, dass dieses Spüren uns anregt, uns Mut macht, uns weit zu öffnen oder aber uns warnt, sodass wir uns eher verschließen, anstatt neugierig zu sein, eher misstrauisch und vorsichtig. Alles, was wir evangelistisch tun, hat auch diese Seite, die man intuitiv spürt, unabhängig davon, ob es sich um ein persönliches Gespräch, einen Kreis in der Gemeinde, einen Gottesdienst oder eine Großveranstaltung handelt. Das nenne ich die Kultur unserer Evangelisation oder unsere inneren Werte. Was spüren wir also, wenn wir den evangelistischen Raum betreten? Ich möchte versuchen, in zwei Anläufen dieses Innere etwas zu skizzieren. Diese beiden Dinge folgen dem Warum der Evangelisation und es geht dabei zuerst um unsere Haltung und als nächstes um unseren Stil. Gehen wir rein. Das Erste, das Wie, unsere Haltung. Wir könnten hier erneut mit guten Gründen zuerst über die Freude sprechen. Gott hat nicht nur fröhliche Geber lieb, das gilt wohl auch für fröhliche Evangelistinnen und Evangelisten. Wenn also die österliche Freude uns bestimmt, was bedeutet das für unsere Haltungen in Sachen Evangelisation? Nun, ich schlage hier einen zweiten Begriff vor, neben der Freude, nämlich die Demut. Und die Demut scheint auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so gut zur österlichen Freude zu passen, auf den ersten Blick, auf den zweiten schon. Ich denke an Paulus, Petrus, also das Großmaul unter den Aposteln. Petrus hat sein Waterloo erlebt, indem er Jesus in der entscheidenden Stunde verraten hat. Für ihn scheint es kein gutes Ende mehr zu geben, trotz Ostern. Und dann begegnet er dem Herrn. Und im österlichen Licht fragt Jesus den Petrus, der ganz am Boden ist: Hast du mich lieb? Dreimal: Hast du mich lieb? Und Petrus antwortet völlig anders als früher, wo er sich früher stark fühlte und mit fester Stimme geantwortet hätte. Da wird er jetzt ganz still und leise. Und das Spannende ist, seine Antwort kann nicht mehr mit ich anfangen. Seine Antwort kann nicht mehr mit ich anfangen. Damit hätten wir schon genug zu tun, den Rest des Tages nachzudenken. Er sagt nämlich: Herr, du weißt. Vielleicht gewisser, als ich es noch wissen kann seit jener Nacht im Hof am Feuer. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus, der ihn dreimal fragt, so wie Petrus ihn dreimal verraten hat, belässt es dabei und gibt dem Petrus einen neuen Auftrag: Weide meine Schafe. Unsere Antwort kann nicht mehr mit ich anfangen. Bist du fröhlich genug? Herr, du weißt. Bist du mutig genug? Herr, du weißt. Bist du entschieden genug, fromm genug, erfolgreich genug? Herr, du weißt. Wenn wir aus der Freude des Evangeliums leben, dann wissen wir um beide Seiten der Gnade. Wir sind zutiefst durchschaut und wir sind zugleich angenommen und unendlich geliebt. Zutiefst durchschaut und offenbar geworden mit unserer Schuld und unserer Selbstbezüglichkeit, unserem Unglauben und unserer Lieblosigkeit. Und zugleich sind wir gerade so Gott das größte Opfer wert und für Zeit und Ewigkeit angenommen. Das macht zugleich froh und demütig, bescheiden und stark. Und es ist genau die Haltung, die wir brauchen, um glaubwürdig und mit Resonanz zu evangelisieren. Es ist eine Haltung, die man uns abspüren wird. Gewissheit gepaart mit Bescheidenheit und Demut gepaart mit Vollmacht. Begriffe, die wir heute schon alle mal gehört haben. Und diese Demut will ich noch ein bisschen für die Evangelisation durchbuchstabieren. Demut bedeutet erstens, dass wir mit unserem Zeugnis immer von uns wegweisen. Jetzt kommt ein kleiner Sprachkurs, elementares Ostwestfälisch. Da müsst ihr jetzt durch, elementares Ostwestfälisch. Das Ostwestfälische kennt zwei Typen des Wortes Weg. Und sie unterscheiden sich durch die Dehnung oder durch die Kürzung des Vokals E. Also man kann nämlich sagen: Ich begebe mich auf einen Weg und dabei weise ich von mir weg. Also Weg und weg muss man im Ostwestfälischen ganz streng unterscheiden, das wird man nicht verstanden. Demut in der Evangelisation tut beides. Sie weist von sich weg und sie weist hin auf einen Weg mit Jesus Christus. Das kann man sich gut merken, ne? Genau. Man muss nur Ostwestfälisch können, aber das hilft sowieso. Also von uns weg, auf ihn hin, auf den Weg mit ihm. Das heißt, wir sind nicht das Evangelium. Es ist ein glatter Unsinn, was man manchmal in Texten lesen kann. Wir müssten erst selbst eine gute Nachricht sein, bevor wir sie anderen sagen dürften. Natürlich geht es darum, integer und glaubwürdig zu sein, aber das ist nicht die gute Nachricht. Wer demütig evangelisiert, verweist auf sich nur als Beispiel, wofür die Gnade fähig ist. Und er weist dann ganz schnell von sich weg auf Jesus Christus. Er wird immer wissen, dass das Evangelium, auf das er verweist, viel größer ist als das, was er selbst oder sie selbst schon vom Evangelium verstanden hat. Es genügt, was wir verstanden haben, aber unsere Demut wird man immer daran erkennen, dass wir uns nicht aufplustern, sondern bei aller Gewissheit, dass niemand anderes als Jesus selbst der Herr und Retter ist, dass wir uns trotzdem bei aller Gewissheit eingestehen, dass unser Erkennen Stückwerk ist. Demut bedeutet zweitens, dass unser Zeugnis immer die Gestalt der Bitte annimmt. Und Bitte ist eine sehr eindringliche Form der Sprache, selbst im Ostwestfälischen. Aber Bitte ist auch etwas vollständig Wehrloses. Wer bittet, macht sich verletzlich. Wer bittet, respektiert den anderen, ob er Ja sagt oder Nein. Wer bittet, ringt keinen Gegner nieder. Wer bittet, manipuliert nicht. Wer bittet, macht keinen Druck. Wer bittet, droht nicht, auch nicht mit der Hölle oder möglicherweise baldigem Ableben. Wer bittet, macht keine falschen Versprechungen, auch nicht von einem gesunden und erfolgreichen Leben. Wer bittet, sucht nichts als das Vertrauen des anderen. Er bittet, der andere möge sich auf einen neuen Weg einlassen. Er hofft auf ein Ja, aber er kann es nicht erzwingen und er will es auch nicht erzwingen. Und schließlich bedeutet Demut in der Evangelisation einen noch ganz anderen Verzicht auf Macht. Demut weiß, dass Glaube, Umkehr, Hinkehr zu Jesus Christus immer ein Geschenk ist. Der Heilige Geist öffnet die Türen und dann entsprechen Menschen der Bitte und öffnen sich für Christus. Wir sind bei diesem Geschehen keine Unbeteiligten. Wir dürfen so etwas wie Sprachrohr sein. Oder wenn ihr es nicht respektlos findet, wir dürfen bildlich so etwas sein wie ein Esel, der den Meister in die Stadt trägt. Aber dann schauen wir zu, warten und hoffen und wenn es gut geht, staunen wir, stehen staunend daneben, wie sich das Herz eines Menschen öffnet. Man wird es uns dann abspüren, die Freude und die Gewissheit, die Demut und die Bescheidenheit. Und in diese Demut ist wiederum Gnade eingewickelt. Mehr als das müssen wir nicht sein. Wir müssen nicht klüger sein, nicht überzeugender, nicht moralisch intakter, nicht fröhlicher, nicht frömmer, nicht vollkommener. Im Leben nicht schon reifer, gesünder oder kompetenter. Nur wir, Menschen wie Petrus, mal vorlaut, mal verzagt. Menschen, die schon in ihren Abgrund geschaut haben. Menschen, bei denen vieles immer noch Baustelle ist. Aber zugleich Menschen, die vom Vater adoptiert sind. Menschen, die der Sohn sich nie wieder aus der Hand reißen lassen wird. Menschen, in denen der Heilige Geist Wohnung genommen hat und die darum auch immer wieder von sich selbst weg auf den Weg mit Jesus verweisen. Das genügt. Hast du mich lieb? Du weißt es, Herr. Na dann los, mit dir kann ich etwas anfangen. Ups. Zweitens, unser Stil. Also zuerst ging es um uns, um unser Inneres und Auftreten, die Atmosphäre, die wir selbst verbreiten. Und nun geht es als zweiten Aspekt um die Kultur unserer Evangelisation, egal in welchem Format sie stattfindet. Es geht sozusagen um grundlegende Tugenden guter Evangelisation. Ich möchte den Stil unserer Evangelisation jetzt mit 4 Merkmalen vorstellen. Und wie ich die Haltung vor allem als Demut beschrieben habe, so möchte ich den Stil umfassend als höfliche Gastfreundschaft beschreiben. Denken wir mal einen Moment nach. Wann fühlen wir uns selbst als Gast wohl? Wie verhält sich ein aufmerksamer Gastgeber, der sich auf seine Gäste gefreut hat und der ihnen einen schönen und wertvollen Abend schenken möchte? Wie sieht das aus? Was tun wir, damit die Gäste auf dem Heimweg sagen, das war schön und das war anregend, wir kommen gerne wieder? Das Erste, damit das geschieht, sollten wir vom Gast her denken. Eines der spannendsten Experimente, an denen ich zusammen mit Patrick teilnehmen durfte, war Greifbar, unser Gemeindeprojekt in Greifswald. 20 Jahre lang war das unser Motto. Wir möchten Fragen unserer Zeit und unseres Lebens mit dem christlichen Glauben ins Gespräch bringen. Und dann haben wir evangelisiert, relativ konventionell, mit Abendveranstaltungen in der Stadthalle. Moderne Musik, künstlerische Elemente, ein gutes Essen und eine Ansprache. Wir haben uns immer geweigert, das Ding Predigt zu nennen, also eine Ansprache zum Thema des Abends. Und wir wollten Kirche sein für Menschen, die in keine Kirche gehen. Und es gab ein einziges, hartes Kriterium für alles, was wir getan oder gelassen haben. Die Frage, wird das, was wir hier tun, unseren zum Beispiel konfessionslosen Gästen helfen, sich wohlzufühlen? Einen Zugang zu unserer Sicht auf das Thema zu finden und mindestens eine Ahnung von der Kraft des Evangeliums zu bekommen? Wird es Ihnen einen ersten kleinen Schritt in Ihrem Leben wahrscheinlicher und leichter machen? Oder wird Ihnen dieses oder jenes, was wir hier tun und aufführen, vollständig unverständlich, ärgerlich, bizarr, weltfern und unzugänglich erscheinen? Wir wussten, es kann sein, dass Ihnen auch bei bestem Bemühen Jesus selbst ärgerlich und unverständlich erscheint. Das können wir kaum ändern. Aber unsere Musik, unsere Sprache, unsere Kleidung, also deshalb hier, das mit der Krawatte ging gar nicht. Also, unsere Kleidung und unser Ambiente, unser Essen, unser Umgang mit Ihnen, all das soll zugänglich, verständlich und hoffentlich auch relevant und interessant sein. Und daran haben wir gearbeitet, hart, unnachgiebig. Abgestandener Kaffee, trockene Kekse, kitschige Plakate und, mein Liebling, staubige Gummibäume. Raus damit. Frommes Vokabular, Vorsicht. Lieder, die sehr gefühlig worshipen, erst recht Vorsicht. Kühle Atmosphäre, auf keinen Fall. Überfallartige Herzlichkeit, bitte auch nicht. Unsere Prediger, und Patrick und ich waren da mit in dem Team, unsere Prediger mussten sich Rückfragen gefallen lassen. Hey Prediger, du setzt viel zu viel Wissen voraus. Da musst du noch mal ran. Predigerin, ernsthaft, meinst du wirklich, die Leute kennen Psalm 23? Keine Chance. Wir haben oft keinen Schimmer, was die Leute alles nicht wissen. Also vom Gast her denken, welche Bilder, Vergleiche und Themen machen es ihm leichter? Welche Fragen beschäftigen ihn? Und gibt es eine christliche Sicht auf diese Fragen? Ein bisschen eine Übung davon hatten wir heute Morgen in der Bibelarbeit. Aber, oh nein, Prediger, du sollst nicht mit dem Leben anfangen, cut, und dann zum Herrn Jesus kommen. Das nannten wir die Jesusfalle. Aber du sollst zeigen, was der Herr Jesus mit diesem Leben zu tun hat. Es ist nichts gewonnen, wenn wir uns als Experten des Lebens erweisen, aber nichts dazu sagen können, was nicht andere auch sagen. Vom Gast her denken. Das bedeutet nun zweitens etwas abstrakter, anfänglich kommunizieren. Je länger, desto weniger dürfen wir Kenntnisse voraussetzen. Erlauben Sie mir dazu einen Satz mehr. Wenn man heute Evangelisten von früher hört, dann ist das wie ein Ausflug in eine untergegangene Welt. Früher konnten Wilhelm Busch, Billy Graham, auch Klaus Eickhoff davon ausgehen, dass sie irgendwie immer noch in einer christlichen Welt sprachen. Die Leute wussten etwas vom Christentum, sie hatten nur noch kein Herzensverhältnis zu Gott. Und Kirche fanden die meisten doch irgendwie gut, auch wenn sie nie hingingen. Das hat sich radikal geändert. Immer mehr Leute wissen immer weniger vom christlichen Glauben. Und viele trauen uns dabei auch nicht recht über den Weg. Und darum muss unsere Kommunikation anfänglich sein. Und egal, was Sie sich jetzt darunter vorstellen, lieber noch eine Schippe drauflegen, noch anfänglicher. Unser Blick auf unsere Räume und Abläufe wird kritisch sein. Wer wird sich hier wohlfühlen? Unsere Sprache wird höflich sein. Evangelistische Höflichkeit hat unter anderem damit zu tun, die Skepsis und die kritischen Anfragen unserer Gäste offensiv, also proaktiv aufzunehmen und respektvoll zu besprechen. Ja, auch uns ist vieles noch unklar, aber Jesus ist uns nicht unklar. Und ja, wir kennen auch den bohrenden Zweifel. Er ist auch bei uns der stete Begleiter unseres Glaubens. Lass uns darüber reden. Ich glaube, dass drittens eines dabei zunehmend wichtig wird, dass wir nämlich den ganzen Menschen evangelistisch sehen. Unsere Kommunikation sollte ein Dienst am ganzen Menschen sein. Wir sehen an vielen neuen Gemeindeprojekten, denen es gelingt, die Hürde zu Menschen, die nicht glauben, zu überspringen, dass sie einen dienenden Ansatz haben. Also in irgendeiner Weise in ihrem Umfeld, in ihrer Lebenswelt, modern sagt man in ihrem Sozialraum, eine hilfreiche Rolle spielen, Nöte bekämpfen, Hilfe anbieten, Leben erleichtern, eine heilsame Kraft sind. Das sind die, die sich kümmern, heißt es dann günstigstenfalls in unserem Kiez. Lass uns mal hören, was sie zu sagen haben. Die kümmern sich. Und wer zu uns findet oder wen wir aufsuchen, der soll spüren, uns liegt an ihm. Wir wollen nicht mal eben schnell unser Glaubenspaket abliefern. Uns kümmert, was ihm Kummer macht. Wir packen mit an, wo ein Spielplatz marode ist, eine Flüchtlingsfamilie passenden Wohnraum sucht, Kinder immerzu nur sich selbst überlassen sind, Trauer das Leben verdunkelt, Einsamkeit quält, Sucht versklavt und Schulden niederdrücken. Nicht alles und für jeden, aber da, wo wir Mittel und Wege haben oder sie suchen und finden. Und wir lassen es nicht auseinanderbrechen. Wir erlauben uns nicht, dass das auseinanderfällt. Diese Hilfe und jene Hilfe, die Tat und das Wort. Und manchmal in beiden Richtungen öffnet das eine die Tür zum anderen, von der Tat zum Wort und vom Wort zur Tat. Und manchmal ist beides ganz nah beieinander, das Gebet und die Handreichung. Das Mitgehen mit einem trauernden Menschen zum Friedhof und das tröstende Wort. Der Einkauf für einen kranken Menschen und die Zusage, du, ich bete für dich. Der Besuch bei einem Einsamen und die Einladung in die Gemeinde. Ganzheitlich, anfänglich, höflich, vom Gast her. Und ein letztes, noch einmal etwas anders gewendet, kontextuell soll unsere Kommunikation sein. Was ist das? Nun, was es bedeutet, vom Gast her zu denken, klingt zunächst einmal einfach. Es gibt dann den Gast. Singular. Manchmal ist es ja so, aber hoffentlich nicht immer. In Wahrheit gibt es zig Gäste. Vielleicht haben wir es hier und heute mit einer bestimmten Sorte zu tun, aber morgen schon wieder mit anderen. Und was es bedeutet, dass sich Gäste bei uns wohlfühlen, unterscheidet sich dann hier massiv von dort. Was zum Beispiel in einer Veranstaltung für Uni-Angehörige passt, sagen wir zum Beispiel eine lange Phase für kritische Diskussionen, kann dort bei einem Event für junge Familien zum Desaster werden. Das ist aber noch die leichtere Übung. Kontextuell ist unsere Kommunikation, wenn wir uns wirklich in einen Kontext vertiefen. Zur Erinnerung, Jesus wurde Mensch. Das ist immer noch viel zu allgemein. Er wurde ein jüdischer Neugeborener in prekären Verhältnissen, in einer fragwürdigen Familienkonstellation, unter römischer Fremdherrschaft, in einem Zimmermannshaushalt. Das ist Kontext. Paulus wäre gerne allen alles geworden, um möglichst viele zu gewinnen. 1. Korinther 9. Also wenn wir es ernst meinen, dann müssen wir tief in die Lebenswelten der Menschen eintauchen, uns mit ihnen verbinden und ihr Denken und Fühlen, ihr Hoffen und Fürchten, ihre Scham und ihre Schuld und ihre Angst und ihre Ohnmacht, ihr Trauern und Feiern, ihre Werte und ihren Hass, ihre Art zu lieben und ihren Ehrgeiz im Leben kennen, respektieren, verstehen. Und dann müssen wir mit ihnen suchen und fragen, was würde Jesus davon halten? Oder mit Dallas Willard gefragt, wie würde Jesus leben, wenn er an eurer Stelle wäre? Welchen Trost hätte er für euch? Wo würde er euch kritisch herausfordern? Was hieße es, hier und heute in diesem Leben an Jesus zu glauben? Und inwiefern unterschiede sich das von anderen, die auch hier und jetzt an Jesus glauben? Wo findet Jesus Wertvolles und Gutes in diesem Kontext? Und inwiefern müssen wir, wenn wir evangelisieren, uns von diesem Kontext sogar als Christen belehren und verändern lassen, weil wir im Spiegel unserer Gäste unsere eigenen Schwächen und Fehler erkennen? John Stott, der große anglikanische Theologe hat einmal gesagt, dass unser Zeugnis von Jesus in zweierlei Hinsicht scheitern kann. Es kann wie eine Brücke sein, die nirgendwo hinführt, oder wie eine Brücke, die von nirgendwo herkommt. Also eine Brücke, die nirgends hinführt. Das wäre ein evangelistisches Zeugnis, das keinen Bezug hätte zum Leben der Menschen, die wir erreichen möchten. Es kann aber auch eine Brücke sein, die nirgendwo herkommt. Das wäre eine evangelistische Rede, die zwar bunt und kenntnisreich vom Leben sprechen kann, aber nicht mehr zu sagen weiß, aus welcher Not der Gekreuzigte und Auferstandene uns retten soll. So viel zu unserer Haltung und unserem Stil. Das war zu schnell. Unsere Haltung sei Demut und Freude, Wegweisung, Bitte und Machtverzicht. Unser Stil sei höfliche Gastfreundschaft, die vom Gast her denkt, anfänglich kommuniziert, den ganzen Menschen sieht und sich auf spezifische Kontexte einlässt. Ach ja, eins noch, fällt mir gerade so ein. Wenn ihr jetzt sagt, dass ja noch gar keine Gäste da sind, auf die man so viel Rücksicht nehmen müsste, weil wir ja doch meistens so unter uns bleiben, dann entgegne ich, wir müssen jetzt üben, so gastfreundlich zu sein, damit sie kommen können. So, jetzt haben wir noch ein Kapitel vor uns, die langen Wege der Gemeinde. Kapitel 3, das Wie der Evangelisation, die Bereitschaft, weite Wege zu gehen. Jetzt gibt es noch eins, was wir verstehen müssen, wenn uns das Warum klar geworden ist und wenn wir das Wie als Haltung und als Stil verstanden haben. Simon Sinek sprach ja von Actions. Woran ist denn da zu denken? Nun haben wir noch Workshops heute vor uns und ein World Café und werden uns manche Actions dabei anschauen können. Ich werde darum mit drei abschließenden Überlegungen zum Wie fortsetzen. Aber ich kann schon mal jetzt androhen, die werden es nicht leichter machen. Insgesamt steht dieser letzte Teil ja unter einer schweißtreibenden Überschrift: Weite Wege. Ich möchte also sprechen über das Problem, in Kontakt zu kommen und Vertrauen zu finden, über denkbare Medien der Evangelisation und über den langen Weg zum und im Glauben. Also erstens, Kontakt und Vertrauen. Kontakt und Vertrauen, da ist es. Es ist nicht meine Aufgabe, ein bisschen habe ich ja gestern Abend schon gemacht, einen großen Überblick über die Lage der Kirche und des christlichen Glaubens in Westeuropa zu geben. Also keine Horrorgeschichten über Kirchenaustritte, Finanzprobleme und sterbende Kirchengemeinden. Das macht ihr eh bei euren Tagesordnungen, Personalgebäude, Finanzen. So. Es geht jetzt um eine Folge der gewaltigen Bewegungen, die seit der Aufklärung mit zunehmender Geschwindigkeit über Westeuropa hinweggehen. Und diese Folge könnt ihr täglich wahrnehmen. Es ist die zunehmende Säkularität vieler Menschen, die unter anderem der katholische Kanadier und Philosoph Charles Taylor beschrieben hat. Es ist Säkularität, also Innerweltlichkeit als Lebenshaltung. Säkularität, damit meine ich, Menschen leben ihr Leben zufrieden und erfüllt ohne religiösen Bezug. In ihrem Alltag spielt der Gedanke an Gott keine Rolle, Wir haben viel untersucht, wie das konfessionslosen Ostdeutschen geht. Und wir haben am Anfang so gedacht, die empfinden bestimmt irgendein Defizit. Da ist so eine Lücke in ihrem Leben. Nö, überhaupt nicht. Gar nicht. Null. In ihrem Alltag spielt also der Gedanke an Gott wirklich keine Rolle. Kirche sehen sie mit Respekt als eine diakonische Einrichtung oder als Trägerin einer ehrwürdigen Kultur, aber nicht als Heimat von Glauben. Zunehmend mischen sich kritischere Töne ein. Wie gesagt, der Vertrauensverlust durch Missbrauchsskandale und deren Vertuschung ist immens. Man kann den Eindruck gewinnen, christlicher Glaube ist auf dem Rückzug und aktive Christen werden zu einer religiösen Minderheit. Öffentliches Leben funktioniert weitgehend ohne Religion. Und dies alles, was ich als Säkularität im Anschluss an Charles Taylor bezeichne, nimmt zu von Generation zu Generation. Gewiss gibt es Ausnahmen, volkskirchliche Restbestände und Gegenden mit meist starker katholischer Prägung, aber das ist eben Ausnahme. Jetzt mögt ihr vielleicht sagen, na, der hat vielleicht ein bisschen zu lange in der ehemaligen DDR gelebt. Aber hier bei uns in Österreich oder auch jenseits der Grenze in Bayern und Württemberg ist doch bei allen Problemen die kirchliche Welt immer noch ganz gut in Ordnung. Mag sein. Aber in den letzten 30 Jahren ist das säkulare Konzept Ost sehr erfolgreich in den Westen transportiert worden. Man hoffte, der Osten würde sich nach 1989 dem Westen angleichen. Aber am Ende entwickelte sich unter anderen politischen Rahmenbedingungen der Westen religiös in Richtung Osten, nur ohne die politische Benachteiligung von Christenmenschen. Warum sage ich das hier? Ich sage es hier, weil nach meiner Wahrnehmung für uns Christen es immer schwerer wird, im Blick auf den christlichen Glauben die Aufmerksamkeit, das Interesse und die Offenheit zu vertieftem Gespräch bei unseren nichtkirchlichen, religiös unmusikalischen oder bloß äußerlich verkirchlichten Mitmenschen zu finden. Wir können beliebte Kollegen, freundliche Nachbarn, geschätzte Sportskameraden sein. Religion ist kein Thema. Und manchmal scheint es sogar eine beiderseitige, stille Verabredung zu geben, dass man über Gott nicht spricht. Wann haben wir das letzte Mal mit einem nichtkirchlichen Mitmenschen zwanglos über Gott gesprochen, ohne dass es komisch wurde? Zuweilen liegt es auch an unserer Schüchternheit, über den Glauben zu sprechen. Zuweilen prallen aber auch unsere Einladungen und Hinweise wie an einer Gummiwand ab. Gummi, nicht harter Beton, aber genauso abweisend. Im Ergebnis bedeutet das, unsere evangelistischen Bemühungen scheitern an der unsichtbaren Grenze zwischen den kirchlich Aktiven und kirchlich noch Ansprechbaren auf der einen Seite und der Mehrheit der glücklichen Kirchenfernen und Glaubensindifferenten auf der anderen Seite. Man nennt das Ganze, das soll nur die Spannung aufbauen, wie nennt man das bloß? Jetzt fällt es mir auch nicht ein. Man nennt das Ganze auch religiöse Indifferenz. Also ein vollständiges Desinteresse an Glaubensfragen. Also das sind Leute, die regen sich nicht mehr über Gott auf. Das haben die längst hinter sich. Gott ist überhaupt kein Thema mehr. Es hat mal jemand gesagt, mich einen Atheisten zu nennen, wäre etwa so sinnvoll, wie mich einen Nicht-Klingonen zu nennen. Warum? Ja, weil der Gott, an den ihr glaubt, für mich so spannend ist, wie die Welt der Klingonen in Star Trek. Es gibt natürlich neben den Indifferenten noch die anderen, die aktiven Atheisten, mit denen kann man sich wenigstens noch streiten, und die religiös Kreativen, die auch mal in einen Meditationskurs gehen und Interesse am Buddhismus zeigen. Aber die aktiven Atheisten und die religiös Kreativen, das sind Minderheiten im Vergleich zu den schlicht Desinteressierten. Wenn unsere Einladung sie erreichen soll, dann passiert das, was Menschen passiert, die, was ich überhaupt nicht verstehen kann, kein Interesse an Fußball haben, aber versehentlich beim Durchzappen auf die Sportsendung stoßen. Nahezu ohne jede innere Beteiligung, unverständlich, nahezu ohne jede innere Beteiligung zappen sie weiter zum Bergdoktor oder zum literarischen Quartett. Ich schildere das ein bisschen drastisch, nicht um uns die Laune zu verderben oder zu sagen, dass unser ganzes Bemühen sowieso keinen Sinn hat, weit gefehlt. Ich versuche nur zu zeigen, wie weit die Wege zu den Menschen sind. Und wir werden sehen, die Wege mit den Menschen, wenn wir denn mit ihnen über den Glauben reden, die sind noch einmal so weit. Ich sage das auch deshalb, damit wir nicht falschen Hoffnungen erliegen und darum auch immer an derselben Stelle enttäuscht werden. Unsere evangelistischen Events überspringen nur in sehr bescheidenem Ausmaß die Mauer, die ich gerade beschrieben habe. Gegner der Evangelisation pflegen dann zu feixen. Freunde der Evangelisation suchen verzweifelt nach dem Gelungenen im Gescheiterten. Nüchterne Beobachter sagen, naja, einige wirklich Fremde waren ja da, aber die Mehrheit stellten die Frommen. Helmut Thielicke hat vor 70 Jahren, da ist er, mal etwas Ähnliches gesagt. Vor 70 Jahren. Von den üblichen volksmissionarischen Bemühungen, die aus dem Kreis der konventionellen Gottesdienstbesucher in die säkularisierte Öffentlichkeit hineinwirken sollten, hielt ich zum Kummer vieler Freunde aus dem schwäbischen Pietismus, er war damals in Tübingen, nicht viel. Da fühlte sich in der Regel doch wieder nur das vertraute kleine Häuflein angesprochen. Ich meine das nicht despektierlich. Nur, dass diese Minorität der Treuen aus vielen umliegenden Gemeinden zusammenströmte und durch diese Akkumulation den täuschenden Eindruck einer wirklichen Ausdehnung hervorrief. Vor vielen Jahren hörte ich einmal einen amerikanischen Jugendevangelisten von Young Life in Österreich. Und der sagte als Wahlspruch, das Recht, zu jungen Menschen zu sprechen, müssen wir uns erst verdienen. Ich weiß sonst nichts mehr von dem, was er damals sagte, aber als einen Schlüssel zu unserer Lage in einer säkularen Gesellschaft leuchtet mir dieser Satz immer mehr ein. Es ist ein langer Weg. Ich bleibe einmal auf der persönlichen Ebene. Wie sehen denn Etappen dieses Weges aus? Nun, ich glaube, dass vieles davon im Unscheinbaren und Verborgenen geschieht. Trotz der Gefahr, mich zu wiederholen, hat der Paulus auch schon gemacht und hat ihn nicht gekümmert, und trotz der Gefahr, Dinge von gestern noch einmal zu sagen, will ich an das kleine Einmaleins der Evangelisation erinnern. Evangelisation beginnt mit der österlichen Freude, die ich nicht für mich behalten kann. Der lange Weg wird beschritten, indem ich meinen Nächsten aus der Perspektive des Evangeliums anschaue und nicht nur als netten Nachbarn oder nervigen Kollegen. Sie, mit denen ich dauernd zu tun habe und die religiös indifferent sind, sind trotz allem die verlorenen Töchter und Söhne des Vaters. Menschen, um deren Willen Christus am Kreuz starb, alle miteinander dazu bestimmt, als Kinder Gottes zu leben und das ewige Leben zu empfangen. So möchte ich auf meine Mitmenschen schauen. Und ein Schritt könnte es dann sein, anzufangen, für den einen oder die andere zu beten. Ich warne allerdings, wer anfängt zu beten, geht ein Risiko ein, weil er damit rechnen muss, dass es persönlich ein bisschen ungemütlich wird, wenn der Herr uns an der Erfüllung unserer Bitte beteiligen sollte. Wesentlich aber ist es wohl, Menschen absichtslos zu lieben, ihnen Nähe, Unterstützung und Freundschaft zu schenken, ohne Hintergedanken. Für sie da zu sein, mit ihnen zu feiern, mit ihnen zu weinen und zu lachen. Das Leben teilen. Die Nagelprobe wird darin bestehen, diesen Weg auch dann weiterzugehen, wenn der andere kein Interesse an unserem kirchlichen Hobby zeigt, von dem er natürlich weiß. Dann wird sich zeigen, ob der andere nur unser Projekt war oder jemand, den wir lieben. Es gibt keine Erfolgsgarantie auf diesem Weg. Es gibt nur die Verheißung, dass Jesus bei uns ist und beim anderen. Wir sind ja immer schon zu dritt unterwegs, auch wenn der andere das so wenig sieht wie einst die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Unterwegs werden wir uns aber auch nicht verstecken. Das sage ich jetzt mal so ganz tapfer in der Hoffnung, dass es wirklich so ist oder wird oder wieder wird. Wir können uns ja noch immer entwickeln. Das und was wir glauben, kann ja in einer Beziehung, die sich vertieft, nicht verborgen bleiben. Vielleicht erzählen wir von einem Gottesdienst oder wir sagen dem anderen, dass wir für seine schwierige berufliche Lage beten oder wir wünschen ihm zum Geburtstag Gottes Segen und nicht nur einfach alles Gute und Gesundheit. Und wir warten auf und beten um den rechten Zeitpunkt, wo es mehr werden kann, nach 6 Monaten, nach 6 Jahren oder einer gefühlten Ewigkeit. Wo wirklich eine Einladung zu einem Glaubenskurs auf fruchtbaren Boden fallen kann, wo ein Gespräch über Gott nicht mehr an der Oberfläche bleibt. Und das ist nun eine andere grundsätzliche Überzeugung, die auch durch unsere Studie, die wir gemacht haben, wie Erwachsene zum Glauben finden, empirisch gedeckt ist. Wo es persönliche Beziehungen gibt und sie vertieft und belastbar geworden sind, da ergeben auch unsere schönen, gastfreundlichen, evangelistischen Veranstaltungen wieder Sinn. Aber sie sind dann nicht mehr isolierte Events, sondern sie assistieren unserer alltäglichen Mission. Die spannende Frage ist, ob wir dazu bereit sind. Und vielleicht merkt ihr schon, es rückt uns alles ein bisschen näher auf die Pelle. Und auch dann, zweiter Gedanke, ich bin zu klein. Klickt ihr mal einen weiter? Danke. Ist der Weg zum Glauben und im Glauben ein langer? Ich kann das hier und heute nur andeuten, dauert 2 Minuten. Wir würden ja sagen, haben wir gestern Abend auch so definiert, Evangelisation zielt darauf, dass Menschen zum Glauben kommen. Sie sollen entweder zum ersten Mal in ihrem Leben, einmal klicken, Dankeschön. Sie sollen entweder zum ersten Mal in ihrem Leben sich Gott anvertrauen oder sie sollen ihren Glauben nicht als eine gelegentliche fromme Übung, sondern als Mitte ihres Daseins verstehen lernen. Man hat früher den Blick ganz stark auf diesen Augenblick gerichtet, den Tag und die Stunde und den Ort der Bekehrung, die Stunde der Entscheidung. Auch da glaube ich, dass das nicht etwa grundsätzlich falsch wäre. Es gibt, oft eher im Rückblick, diese Meilensteine im Glaubensleben, den Tag, an dem uns etwas deutlich wurde, die Veranstaltung, in der wir Sehnsucht nach Gott empfanden, das Gespräch, in dem wir eine Altlast am Kreuz niederlegten, das Gebet, in dem wir die Richtung unseres Lebens änderten. Und ich möchte diese Momente... Kriegt man ja einen Herzinfarkt hier, Herr Furchtbar. Ich nehme das mal nicht als Kommentar. Also ich möchte diese Momente nicht kleinreden. Aber wir wissen heute, dass wir nicht nur auf diesen Punkt schauen dürfen. Und das hat 2 Gründe. Der eine, wir wissen ziemlich gut, genau, die will ich sehen. Wir wissen ziemlich gut, dass die Meilensteine, diese wichtigen Momente, immer Teil eines längeren Weges sind und nicht etwa Entscheidungen, die sozusagen vom Himmel herabfallen. Wir haben über 500 Erwachsene befragt, die als Erwachsene zum Glauben gekommen sind. Bei der Hälfte unserer Probandinnen und Probanden dauerte der Weg zum Glauben fast 6 Jahre, bei der Hälfte derer, die befragt haben. Für uns als Begleitende oder auch als Gemeinden bedeutet das, wir brauchen wirklich einen langen Atem, wenn wir Menschen auf diesem Weg begleiten. Und wir sollten überlegen, welche Impulse wir von Zeit zu Zeit setzen können, um diesen Prozess zu befördern. Ob jetzt zum Beispiel ein Glaubenskurs hilfreich wäre oder die Einladung, irgendwo mal mitzuarbeiten oder ein persönliches Gespräch. Und wir wissen zweitens, dass es mit einer Entscheidung nicht getan ist. Jesus gibt uns nicht den Auftrag zu bekehren, er gibt uns den Auftrag, Menschen in die Nachfolge Jesu einzuführen, sie also zu Jüngerinnen und Jüngern zu machen. Deshalb gehört in unsere Definitionen von Evangelisation immer der nächste Schritt mit hinein. Wie finden Menschen in die Gemeinschaft? Wo und wie können sie lernen, wie die Grundvollzüge des Glaubens und des Lebens als Jünger aussehen? Beten, auf Gott hören, mit anderen zusammen sein, dienen, Zeugnis geben und so weiter. Zum Wie der Evangelisation gehört immer auch dieser anfängliche Weg in die Nachfolge, in ein lebendiges und mündiges Christsein. Und drittens, die Medien der Evangelisation bzw. das Medium, die Gemeinde. Wenn ich jetzt noch am Ende über die Medien spreche, so könnte ich nahezu alle Etappen dieses langen Weges wiederholen. Ich will aber jetzt von der individuellen Ebene auf die gemeindliche Ebene. Was können wir denn als Gemeinden tun? Nun, welche Formate es gibt, werden wir ja in den Workshops erkunden. Ich will auf zwei andere Aspekte noch verweisen. Der erste heißt, die Gemeinde und ihre... Die Gemeinde und ihre missionarische Grammatik. Wenn wir mit Veranstaltungen Probleme haben und nicht alle Last dem einzelnen Christen und seinen Gesprächen auflegen wollen, dann bleibt uns eines, zu verstehen, dass die eigentliche Trägerin der Evangelisation die Gemeinde ist. Leslie Newbegin hat es so gesagt: Wie ist es möglich, dass das Evangelium glaubwürdig ist und die Menschen glauben, dass die Macht, die das letzte Wort im menschlichen Leben spricht, durch einen Mann am Kreuz repräsentiert wird? Ich behaupte, dass die einzige Antwort, ja die einzige Hermeneutik, also die einzige Deutungshilfe, eine Gemeinschaft von Männern und Frauen ist, die das glauben und danach leben. Die Gemeinde ist es, die das Evangelium für andere zugänglich, interessant und verständlich macht. Sie bezeugt und demonstriert, wer Jesus ist und was es bedeutet, an ihn zu glauben und mit ihm zu leben. Sie ist die erste und die vornehmste Evangelistin. Ihr Leben, ihr Zeugnis. Nun sagen manche, wenn einzelne Christen und wenn die Gemeinde als Ganze das doch so prima hinkriegen, dann brauchen wir keine Events mehr, kein Pro-Christ, keine Glaubenskurse und keine Gästegottesdienste. Das sehe ich anders. Ich glaube, dass wir diese Events brauchen, denn sie machen das Evangelium öffentlich. Das Evangelium ist kein Geheimkult, nichts Verborgenes, das man nur durch die Einführung in eine verborgene Gemeinschaft kennenlernen kann. Es ist öffentlich. Es darf nicht davon abhängen, ob ich zufälligerweise einen Christen kenne, dass ich auf das Evangelium aufmerksam gemacht werde. Und wenn ich mich dafür interessiere, dann muss ich nicht denken, nur der höchst privaten Meinung eines Mitmenschen zu begegnen. Das Evangelium ist öffentlich und darum brauchen wir auch die Events, aber nicht mehr wie früher. Einmal klicken. Dankeschön. Nicht mehr wie früher. Früher unterstützte die Gemeinde den Evangelisten in seinem Dienst. Gemeinde assistiert dem, worauf es ankommt, der Predigt des Evangelisten. Nö, es ist genau umgekehrt. Das evangelistische Event, der anreisende Evangelist oder Evangelistin, assistiert der Gemeinde. Die Evangelistin ist die Gemeinde. Der Gastredner unterstützt die Gemeinde. Und bei der Gemeinde müssen wir zwei Bewegungen unterscheiden. Einmal klicken. Dankeschön. Die von innen nach außen und die von außen nach innen. Gehen wir zuerst zur Bewegung von innen nach außen. Bitte nochmal klicken. Ich mache das jetzt so. Genau. Der folgende Gedanke stammt aus der anglikanischen Kirche. Und dort war es deutlich geworden, wie unfassbar schwer es ist, die wirklich unkirchlichen Mitmenschen für eine Begegnung mit dem Evangelium zu erwärmen. Nüchtern sah man, dass alles, was wir als klassische Evangelisation verstehen, vor allem die erreicht hat, die sowieso schon gewonnen waren. Oder aber die, bei denen wir noch an irgendeine positive Vorerfahrung mit Kirche und Glauben anknüpfen konnten. Die Hardcore-Indifferenten setzen sich mehrheitlich nicht in eine Pro-Christ-Veranstaltung, einen Glaubenskurs oder einen Gästegottesdienst. Anders ist es da, wo Christen noch einmal neu aufbrechen, als ganze Gemeinde, als Gruppe, als neue Gemeinschaft, die auf dem Weg ist, Gemeinde zu werden, als, wie man das in Mitteldeutschland nennt, Erprobungsraum, als Englisch Fresh Expression of Church, als christliche Kommunität, als Jugendkirche, als diakonische Dienstgruppe. Es ist völlig offen, was solche Aufbrüche genau tun. Die neuen Texte, die Sie in das kirchliche Leben hineinschreiben, sind höchst verschieden und schwer vorherzusehen. Aber die Grammatik, mit der Sie Worte zu neuen Texten verknüpfen, ist immer dieselbe. Diese Grammatik erinnert schon von ferne an die Schritte, die ich eben für den einzelnen Christen nannte. Aber jetzt geht es um ganze Gemeinden oder um Teams von Christinnen und Christen. Nehmen wir als Beispiel noch einmal unsere Arbeit in Greifswald. Ein Teil unseres Teams wohnte preisgünstig in einer alten DDR-Plattenbausiedlung. Und es dauerte nicht lange, bis sie merkten, dass das kein zufälliger Wohnsitz war, sondern eine Herausforderung und Gelegenheit. Sie fingen an, auf Gott zu hören. Sie fingen an, auf Gott zu hören. Und zu fragen, wozu sie Gott in diesem Viertel wohl berufen würde. Sie waren bereit, sich herausfordern zu lassen. Und so wie sie anfingen, auf Gott zu hören, fingen sie auch an, auf ihr Umfeld, ihren Sozialraum, ihre Lebenswelt zu schauen und hinzuhören. Sie bemerkten, jetzt erst, wie viele Kinder im Viertel die meiste Zeit sich selbst überlassen waren. Und nun kam eines zum anderen. Hören auf Gott und hören auf das eigene Umfeld verbanden sich zu einer neuen Berufung. Sie fragten die Eltern im Viertel, ob sie mit den Kindern spielen, eine Kindergruppe gründen, als christliche Gruppe ihnen auch Geschichten erzählen dürften. Und sie durften. Mit der Zeit sahen sie immer mehr, woran es fehlt. Ihre Frage war nicht, wie werden wir jetzt eine erfolgreiche Gemeinde? Ihre Frage war, wozu werden wir hier gebraucht? Was bewegt Gott hier und sollte darum auch uns bewegen? Was können wir beitragen, Menschen das Leben zu erleichtern? Und nächste Schritte waren eine Schularbeitenhilfe für Kinder und Jugendliche, eine Kurzfreizeit für Kinder, die noch nie Urlaub gemacht hatten. Mit den Kindern Obst schnibbeln und zum ersten Mal zu erleben, was es bedeutet, eine Mahlzeit gemeinsam an einem Tisch einzunehmen. Nichts Spektakuläres. Dienen und Dasein. Und so entstanden Beziehungen. Man lernte einander kennen und schätzen. Die Bewohner im Viertel merkten, dass diese Christen wirklich hier leben und nicht als Überfallkommando hineinkommen. Mit ihnen leben, Flur an Flur. Und dass sie blieben. Irgendwann wurde ein Bauwagen angeschafft und für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen umgebaut. Eine Wohnung wurde angemietet für weitere Treffen, für Einladungen zum Kaffee trinken, als Ort für das Gebet und als Platz für Seelsorge. Und von Anfang an war es diesem Team ein Anliegen, dass die Bewohner im Viertel in Kontakt mit dem Evangelium kämen und den Glauben an Jesus kennenlernen, im persönlichen Gespräch, im Gebet für Kranke, aber auch durch besondere Events. Nur sahen die anders aus. Ein Krippenspiel am Heiligabend auf dem Aldi-Parkplatz. Ein Osterfeuer am Karsamstag mit Hilfe der örtlichen Feuerwehr. Mit kleinen Konzerten im Innenhof mehrerer Plattenbauten. Mit adventlichen Lichteraktionen. Und so nahm allmählich eine Kirche, eine Gemeinde Gestalt an. Gottesdienste werden auf einer großen Wiese gefeiert und im Winter in einer nicht mehr genutzten Turnhalle. Nach diesem Muster haben sich in England, aber auch in Holland und in anderen Ländern missionarische Gemeinden neu gebildet. Als Jugendkirchen, in sozialen Brennpunkten, als Kirche Kunterbund für Familien und so weiter. Das Geheimnis dieser Aufbrüche ist, dass sie eben Aufbrüche sind. Es geht hinaus. Und es steht nicht eine Veranstaltung am Anfang, kein Gottesdienst, keine Evangelisation und kein Glaubenskurs. Am Anfang steht die Frage, was will Gott hier und heute? Und was braucht dieser Sozialraum, in dem wir verankert sind? Es ist mit den traditionellen Begriffen eine G-Struktur und keine Komm-Struktur. Es ist nicht ein kirchliches Interesse, das Menschen hier antreibt, weder der Wunsch, eine erfolgreiche Gemeinde zu werden, noch die Hoffnung, die strauchelnde Kirche zu stabilisieren. Es ist ein Aufbruch um Gottes und der Menschen willen. Und ja, ich weiß, dass sich das nicht völlig ausschließt, aber es ist doch etwas anderes, ob das eine oder das andere am Anfang steht. Und es ist ein diakonischer Ansatz. Aber es ist kein isolierter diakonischer Ansatz, wie häufig im kirchlichen Leben, wenn die einen evangelisieren und die anderen diakonisch wirken, sich das eine aber mit dem anderen niemals berührt. Es ist kein isolierter, sondern ein integrierter Ansatz. Und der lebt vom Warum, der österlichen Freude an Jesus Christus und von der Bereitschaft, Jesus dahin zu folgen, wohin er uns vorausgeht. Und ganz zum Schluss, dennoch auch das, Gemeinde als Evangelisation. Bis hierhin ist das, was ich euch gesagt habe, sozusagen Common Sense. Das ist das, was im Augenblick die Debatten über Mission, Evangelisation und Gemeindeaufbau bestimmt, wenn man sie überhaupt führt und nicht der Meinung ist, es könnte eigentlich alles ruhig so bleiben, wie es ist. Ich will am Ende nur noch eines dazu und nicht dagegen setzen. Ich glaube weiterhin, dass nicht nur die mutig aufbrechenden neuen Gemeinschaften evangelistisches Potenzial haben, sondern auch unsere normalen Gemeinden. Ich bin davon überzeugt, dass Gemeinden, deren Haltung demütig und fröhlich und deren Stil gastfreundlich ist, Menschen anziehen können. Ich bin davon überzeugt, dass Gemeinden, die aufs Neue das Warum entdecken, sich innerlich so erneuern, dass sie einen Blick für Menschen bekommen, die in ihrem Umfeld sind, ansprechbar, nach Trost, Sinn oder vielleicht sogar nach Gott suchen, darauf warten, angesprochen zu werden. Ich bin davon überzeugt, dass liebevoll gestaltete Gottesdienste, gute Predigten, lebendige Anbetung und starker Kirchenkaffee attraktiv sein können. Ich bin davon überzeugt, nur nicht Gummibäume. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen durch trostreiche Bestattungen und ermutigende Trauungen zu mehr verlockt werden können als zu punktuellen Kontakten. Wenn wir uns nicht erzählen lassen, dass es doch reicht, wenn sie zur Trauung oder zur Beerdigung kommen. Unsinn, Unsinn. Ich bin davon überzeugt, dass eine Gemeinde, deren Anbetung lebendig und lebhaft ist, Menschen anzieht, wie eine Gemeinde, die den guten Ruf hat, dass die Christen Menschen sich kümmern, wenn es kein anderer tut. Das alles kann, ich wiederhole mich, evangelistisches Potenzial haben. Im Kern geht es darum, dass uns das Evangelium aufs Neue begeistert und beunruhigt, zu Gott zieht und tief erfreut und dann zu unserem Nächsten treibt. Es war nicht das Evangelium, wenn es uns bei uns selbst verharren lässt. Martin Luther kennzeichnet so das Christenleben. Der Christ lebt nicht bei sich selbst, sagt er am Ende seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen. Er lebt im Glauben in Christus und er lebt in der Liebe im Nächsten. Und genau so ist er und mit ihm die Gemeinschaft derer, die im Glauben und in der Liebe leben. Evangelistisch. Danke.